Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Einen Satz hören und lesen Sie dieser Tage immer wieder, und zwar das berühmte Zitat von Neil Armstrong. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. So sein Funkspruch vor ziemlich genau 50 Jahren. Das Rennen zwischen der Sowjetunion und den USA zum Mond hatte einen klaren Sieger. Viele Jahre war es dann still um unseren Trabanten, aber heute ist das Interesse größer denn je und etliche Länder und Firmen haben ehrgeizige Mondprogramme. Darum geht es heute in unserem Feature. Dirk Lorenzen erzählt über die Mission Rückkehr und den neuen Wettlauf zum Mond.
It's only 3 days into the new year and China is already making history.
Das Jahr ist erst 3 Tage alt und schon schreibt China Geschichte. Chang'e 4 ist auf der Rückseite des Mondes gelandet.
It is the stated policy of this administration and the United States of America.
Es ist das erklärte Ziel der Vereinigten Staaten, innerhalb der nächsten 5 Jahre amerikanische Astronauten auf den Mond zu bringen.
Ich bin Gründer der PT Scientist GmbH. Wir wollen zum Mond.
Im Grunde genommen der nächste logische Schritt nach der Raumstation ist natürlich der Weg zurück zum Mond.
Das Moon Village ist eben eine ganz offene Struktur mit freiem und offenem Zugang. Es soll robotisch und astronautisch, es soll privat wie öffentlich sein.
Die Nacht zum 3. Januar 2019. Die chinesische Sonde Chang'e 4 setzt automatisch im Van Karman-Krater auf der Rückseite des Mondes auf. Es ist das erste Mal, dass eine Sonde weich auf der von der Erde abgewandten Seite landet. Sie funkt Bilder der staubigen Kraterlandschaft ins Kontrollzentrum. Chang'e 4 bekommt von der Mondrückseite aus die Erde niemals zu sehen, weshalb die Mission schwierig ist. Eine direkte Funkverbindung ist nicht möglich. Die Daten laufen über einen Relais-Satelliten, den China schon 1 Jahr zuvor weit hinter dem Mond postiert hatte.
Die historische Landung auf der erdabgewandten Seite ist technisch ein echter Coup. Und politisch der vorläufige Höhepunkt eines neuen Wettlaufs ins Weltall. Die US-Regierung empfand die Landung von Chang'e 4 als Machtdemonstration Chinas und sah sich genötigt, die eigenen Mondprojekte erheblich zu beschleunigen.
Genauso wie die USA die erste Nation waren, die den Mond im 20. Jahrhundert erreicht hat, werden wir die erste Nation sein, die Astronauten im 21. Jahrhundert zurück zum Mond bringt.
Vizepräsident Mike Pence steht dem Nationalen Weltraumrat vor. Einem Gremium, in dem Vertreter der US-Weltraumbehörde NASA aus Politik, Wissenschaft und Raumfahrtunternehmen sitzen. Auf den Treffen des Weltraumrats genießt er den großen Auftritt. NASA und Industrie macht Mike Pence gerne klar, dass es ihm bei der Rückkehr des Menschen zum Mond viel zu behäbig zugeht.
Urgency must be our watchword. Failure to achieve our goal. To return an American astronaut to the moon in the next 5 years. It's not an option.
Dringlichkeit muss unsere Parole sein. Ein Scheitern, innerhalb der nächsten 5 Jahre einen amerikanischen Astronauten zurück zum Mond zu bringen, ist keine Option.
Damit vergreift er sich an der legendären Parole Failure is not an option, die die NASA 1970 in höchster Not ausgegeben hatte. Damals war es an Bord von Apollo 13 zu einer Explosion gekommen und die Astronauten schwebten in Lebensgefahr. Es grenzte an ein Wunder, dass die 3 Männer durch eine zuvor nie für möglich gehaltene Änderung des Flugverlaufs gerettet werden konnten. Die Vorgabe, bis 2024 auf den Mond zurückzukehren, ist wohl rein politisch motiviert, denn dann würde US-Präsident Donald Trump im Falle seiner Wiederwahl noch zum Mondpräsidenten.
Doch politischer Druck baut keine Raketen. Kraftmeierei ersetzt keine Sachkenntnis. Planung, Bau und Erprobung von Raumschiffen, in denen Menschen leben und arbeiten werden, kosten Zeit und Geld. Wenn die NASA wirklich bis 2024 auf dem Mond landen soll, braucht sie rund 25 Milliarden Dollar zusätzlich. also mehr als eine Verdopplung ihres heutigen Budgets. Das ist nicht in Sicht. Und so dürfte diese Vorgabe ebenso verpuffen wie die von George W. Bush, der vor 15 Jahren die Rückkehr zum Mond bis 2020 ausgerufen hatte. Ohnehin brauchen die NASA, Europas Weltraumorganisation ESA und andere staatliche Agenturen keine Aufforderung, sich mit dem Mond zu beschäftigen. Sie arbeiten seit Jahren an so einer Mission, abseits des politischen Aktionismus, aber sehr viel planvoller und überlegter.
Das Moon Village ist eben von der Bedeutung her eine ganz offene Struktur mit freiem und offenem Zugang.
Moon Village, Monddorf, nennt Jan Werner, der Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA, seine Idee, eine Art Siedlung auf unserem Trabanten oder zumindest in dessen Umlaufbahn.
Es soll robotisch und astronautisch, es soll privat wie öffentlich sein. Also es soll eben wirklich die Grenzen sprengen. Deshalb hat dieses Konzept auch einen visionären Charakter, den es in der Form bisher nicht gab. Also das ist was anderes als eine Raumstation.
Mit seinem Vorschlag für ein Monddorf hat Jan Werner vor wenigen Jahren einen Nerv getroffen. Anfangs von manchen als unbezahlbare Utopie ignoriert, gewann die Idee schnell an Dynamik, erklärt Robert Böhme, Chef des Unternehmens PT Scientists in Berlin.
Da gibt es ja verschiedene Meinungen zu, aber ich glaube, dass dieses Moon Village vom Jan Werner, wie auch immer es gedacht war und auch gelebt wird, hat unheimlich viel Inspiration ausgelöst. Das war so meine Wahrnehmung der letzten 10 Jahre, dass irgendwie alle irgendwo unterwegs waren. Die einen waren bei Asteroiden, die anderen waren irgendwie bei Mining, sonst wo auch immer. Die anderen waren bei Mars, ganz klar, da gab es eine Riesenfraktion. Und jetzt auf einmal, wirklich jetzt, Stand heute, dieser Sekunde, sind alle auf den Mond ausgerichtet. Wirklich alle. Und alle mit einer Ambition, dass sie sagen, wir gehen dort zurück und wir bleiben dort.
Es geht nicht mehr um die Besiedlung des Mars und den Bergbau auf irgendwelchen Asteroiden. Solche Projekte sind bisher reine Luftschlösser, mehr nicht. Inzwischen ist fast allen Raumfahrtexperten klar, dass der Mond dagegen ein ebenso faszinierendes wie realistisches Ziel ist.
Der große Vorteil ist, der Mond ist nah. Sie kommen da in Sommerferien hin und zurück.
NASA und ESA bauen gemeinsam an einem Raumschiff, mit dem so eine Reise problemlos möglich wäre.
Weißer Kittel, Haarhaube, Überschuhe. Nur mit Schutzkleidung dürfen Besucher in die perfekt saubere Fabrikhalle, in der das Unternehmen Airbus seine Raumschiffe entwickelt.
Der Rheinraum in Bremen, traditionsreich, hier wurde schon das Space Lab gebaut, das Columbus-Labor. 5 ATVs wurden hier integriert, Ariane 5 Oberstufen und das europäische Servicemodul für das nächste NASA-Raumschiff Orion im Auftrag der ESA.
Das rund 5 Meter große Servicemodul hat die Form eines Zylinders und steckt voller Technik. Es ist der hintere Teil des künftigen Orion-Raumschiffs von NASA und ESA und soll Menschen den Flug zum Mond ermöglichen, erklärt Siegfried Monser von Airbus in Bremen.
Hier sehen wir hier die großen Treibstofftanks, mit denen Orion zum Mond ein Flyby machen wird, wieder zurück zur Erde angetrieben wird, bevor sich das Servicemodul dann von der Kapsel trennt. Wir sehen jede Menge Rohrleitungen, Rohrverbindungen, schwarze Elektronikboxen, hinter denen sich recht komplexe Computersysteme verbergen, die die ganze Sensorentechnik beherbergen und letztendlich auch die ganzen Steuerimpulse geben, mit denen dann das Modul angetrieben wird, Energieversorgung gemacht wird und dergleichen.
Das Servicemodul und die Kommandokapsel, die gerade in den USA gebaut wird, bilden zusammen das Orion-Raumschiff. In gut 2 Jahren soll es einen Testflug geben. Zunächst nur mit Puppen in der Kapsel. Etwa 2023 könnten erstmals Menschen mit Orion um den Mond herumfliegen.
Zum ersten Mal besorgt sich die NASA unverzichtbare Teile eines Raumschiffs im Ausland. Bisher durften die Partner, im Bild gesprochen, nur Türklinken und Scheibenwäscher liefern. Nicht aber wie jetzt den Motorblock, die Steuerung und die Versorgung der Menschen an Bord von Orion mit Luft und Wasser. Und so wird Europa bei den nächsten Flügen zum Mond eine große Rolle spielen, freut sich David Parker, ESA-Direktor für Weltraumerkundung.
Wir wollen dann eine Art Basiscamp für den Mond bauen, das Lunar Gateway. Es soll aus einigen Modulen bestehen, die um den Mond kreisen und die ein Zwischenschritt für die Landung sind. Derzeit ist zudem eine Kapsel in Planung, die die Menschen runter auf die Oberfläche bringt. Wir leben in aufregenden Zeiten. Darauf habe ich mein gesamtes Berufsleben gewartet.
Okay, let's go there, Capcom, and the hot fire. Okay, all flight controllers going around the horn, gonna go for undocking.
Der Flug zum Mond wird kein einfaches Zurück. Keine simple Wiederholung der Touren von Neil Armstrong und Co. Denn Apollo war einst ein rein politisches Projekt.
Houston, Tranquility Base here.
Mehr als 500 Millionen Menschen weltweit haben gebannt verfolgt, wie am Morgen des 21. Juli 1969 Neil Armstrong den Mond betreten hat. Die Worte vom kleinen Schritt für einen Menschen und dem Riesensprung für die Menschheit sind unvergessen.
Der Astronaut hätte auch sagen können, dies ist ein kleiner Schritt für die Wissenschaft, aber ein Riesensprung für das politische Prestige. Die USA hatten den Wettlauf zum Mond gegen die UdSSR gewonnen, den Präsident Kennedy Anfang der 60er Jahre ausgerufen hatte. Das Ziel war erreicht, der Mond wurde abgehakt. Es gab bis 1972 zwar noch 5 weitere Apollo-Landungen, aber danach geriet der Begleiter der Erde geradezu in Vergessenheit, bedauert der frühere Astronaut Ernst Messerschmidt.
Apollo ist fast zu schnell gewesen, zu erfolgreich und hat alle auf Abstand gehalten, alle Initiativen zurück zum Mond, weil jeder hat sofort eingesehen, das ist nicht wiederholbar mit heutigen Budgets, mit der heutigen Willensbildung, die man braucht für solche Missionen.
Jahrzehntelang ließen die Raumfahrer den Mond bei ihren Missionen zu Venus, Mars oder Jupiter links liegen. Politische Ziele nutzen sich schnell ab, vor allem, wenn sie erreicht wurden. Das Zurück zum Mond soll aber nachhaltig sein. Daher setzen die Raumfahrtbehörden jetzt vor allem auf die Wissenschaft.
Der Mond ist der 8. Kontinent des Planeten Erde. Früher sind wir einfach nur kurz hingeflogen, haben ein paar Proben geholt und haben den Mond dann vergessen. Dabei ist er ein Museum für die Geschichte des Sonnensystems. Seine ganzen Krater sind erhalten und zeigen uns, welchen Einschlägen damals auch die Erde ausgesetzt war. Zudem können wir auf dem Mond üben, im Weltraum zu leben und zu arbeiten und uns so auf Marsreisen vorbereiten. Und nur den Mond sehen wir am Himmel nicht als Lichtpunkt, sondern wirklich als Ort. Den wollen wir doch alle besuchen.
Er ist vor allem der Ort im Weltall, den die Wissenschaftler jahrzehntelang vernachlässigt haben. Inzwischen wissen die Fachleute über den Mars besser Bescheid als über den Mond, der in vielem noch immer der unbekannte Nachbar ist und so manches Rätsel birgt.
Interessiert hat mich das Sonnensystem schon immer.
Ralf Jaumann ist von Hause aus Geologe und gehört zu den profiliertesten Mondforschern weltweit. Er leitet die Abteilung für Planetengeologie beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Auf den Mond gekommen ist er nach seinem Studium, über einen kleinen Umweg.
Dann habe ich bei meinem Doktorvater gehört, dass der jemanden sucht, der eigentlich sich mit der Kamera, die für die Galileo-Mission zum Jupiter gebaut wurde, mal an ein Teleskop setzt und diese Kamera ausprobiert. Das habe ich getan, bin nach Hawaii gefahren, habe mich 2-3 Monate ans Teleskop gesetzt und was kann man dort beobachten? Am besten den Mond und da habe ich angefangen, ihn zu mögen.
Mit rund 400.000 Kilometern Abstand ist der Mond der uns nächste Himmelskörper. Seit mehr als 4 Milliarden Jahren kreisen Erde und Mond als kosmisches Doppel um die Sonne. Der Mond ziert nicht einfach nur den Nachthimmel. Ohne ihn gäbe es auf der Erde keine Gezeiten. Und ohne Ebbe und Flut wäre das Leben womöglich nie aus dem Meer auf das Land gekommen. Der Mond war unser himmlischer Geburtshelfer. Seine eigenen Anfänge aber liegen im Dunkeln.
Das ist die spannendste Frage und die ist auch bis heute ungeklärt. Es gibt viele Vorstellungen, wie der Mond entstanden ist. Das Erste, was man natürlich festgestellt hat, ist, wir gucken die vier terrestrischen Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars an und stellen fest, nur die Erde hat so einen großen Mond. Da kommt schon die erste Frage aus, ja, warum?
Merkur und Venus haben jeweils gar keinen Mond. Und um den Mars kreisen lediglich zwei Minimonde. Gemessen am Größenverhältnis zu seinem Planeten ist der Erdmond der mit Abstand größte Trabant im Sonnensystem.
Es gibt viele Theorien, die alle immer wieder diskutiert werden. Geht davon aus, dass möglicherweise die Erde den Mond eingefangen hat. Eine schwierige Theorie, weil das bahndynamisch extrem schwierig ist. Und dann, wenn der Mond eingefangen wird, dann kommt er der Erde wahrscheinlich bei diesem Prozess so nahe, dass er eigentlich auseinanderbrechen müsste.
Einst glaubten die Forscher, Erde und Mond hätten sich gleichzeitig gebildet, aus einer Zusammenballung von Materie. Wären sie wirklich aus denselben Zutaten entstanden, dann müssten Erde und Mond chemisch nahezu identisch zusammengesetzt sein. Doch der Mond verfügt über deutlich weniger schwere Metalle, wie etwa Eisen. Er ist ein Leichtgewicht. Seine Dichte ist nur gut halb so groß wie die der Erde.
Ich denke, die gängigste Theorie, die alle Wissenschaftler mehr oder weniger akzeptieren, ist, dass nachdem die Erde entstanden war und noch sehr, sehr viele andere große Körper durch das Sonnensystem vagabundiert sind, das heißt also dort rumgeflogen sind, ist die Erde von einem sehr, sehr großen Körper getroffen worden. Man geht davon aus, dass der Körper so groß wie der Mars war. Und bei dieser Kollision, die nicht frontal war, sondern eher streifend, ist die Erde aufgerissen worden und ist Material aus dem Erdmantel in die Umlaufbahn geschleudert worden.
Die Trümmerwolke bestand vor allem aus den eisenarmen äußeren Schichten unseres entstehenden Planeten. Denn das schwere Eisen war in der noch flüssigen Erde tief ins Innere abgesackt. Bei der möglichen Kollision vor 4,5 Milliarden Jahren kam es kaum noch nahe der Oberfläche vor. Heiße Lavabrocken kreisten fortan um die Erde, verklebten im Laufe weniger Millionen Jahre und kühlten allmählich ab. Diese Theorie erklärt derzeit am plausibelsten, wie der Mond entstanden sein könnte. Das Szenario lässt sich in Computermodellen gut nachstellen.
Das lässt sich durchaus machen, so ein Mond lässt sich bauen. Wenn man da noch ein bisschen an den Feinheiten dreht, dann lässt ihm auch das Eisen nehmen, denn der andere große Körper, der ist wahrscheinlich dann mit seinem schwersten Teil, nämlich mit seinem Eisen, mit der Erde verschmolzen und der Mond besteht nur aus Erdmantel. Das funktioniert alles wunderbar, lässt sich auch so machen, aber es gibt halt immer noch Fragen, die in diesem Zusammenhang nicht ganz geklärt sind.
Dass Planetengeologe Ralf Jaumann und seine Kollegen in aller Welt über die chemische Zusammensetzung des Mondes so gut Bescheid wissen, verdanken sie den Apollo-Missionen der Amerikaner und den sowjetischen Lunasonden. Insgesamt 9-mal wurde Material vom Mond zur Erde gebracht. Doch die letzte Lieferung stammt von 1976. Und die Forscher hätten gern mehr und vor allem anderes Material von besonders interessanten Stellen. Etwa aus einem gigantischen Krater auf der Mondrückseite, bei dessen Entstehung viel Material tief aus dem Mondmantel auf die Oberfläche geschleudert wurde.
Die Chancen, dass sie dies binnen weniger Jahre erhalten, stehen gar nicht so schlecht. Denn es herrscht geradezu Mondrummel. Nicht nur NASA, ESA und Co., auch viele, mehr oder weniger seriöse, Unternehmen wollen zurück auf den Erdtrabanten.
Yeah, so this is the trajectory. So we'll, yeah, take off, have booster separation, go into parking orbits, do a translunar injection, fly around the moon, and then come back and land. Yeah.
Elon Musk vom Unternehmen SpaceX etwa baut an der Big Falcon Rocket, die ein Raumschiff mit Dutzenden Passagieren um den Mond herumfliegen soll. Und das angeblich schon im Jahr 2023.
This is Blue Moon. We've been working on this lander for 3 years. Let me give you a little tour.
Jeff Bezos, milliardenschwerer Gründer des Raumfahrtunternehmens Blue Origin, präsentierte kürzlich mit viel Tamtam das Modell seines Raumschiffs Blue Moon, das irgendwann mal zum Mond aufbrechen soll. Doch diese Vorhaben existieren bisher nur in schillernden Animationen. Technik, Finanzierung und Zeitplan sind mehr als offen.
Sehr viel konkreter geht es bei manchen kleinen Unternehmen zur Sache. Ein Weg ins All führt nicht über Kalifornien oder Florida, sondern über Berlin-Marzahn.
Springpfuhl. Übergang zur S-Bahn-Linie 75.
Zwischen Plattenbauten, Schnellstraße und Bahnstrecke befindet sich ein zweistöckiges Gebäude. 80 Meter lang, 15 Meter breit. Kein großes Namensschild auf dem Dach, kein Werbebanner an der silbrig-grauen Fassade. Was aussieht wie eine x-beliebige Lagerhalle, ist eines der weltweit ambitioniertesten Raumfahrt-Startups.
Ja, mein Name ist Robert Böhme und ich bin Leiter und Gründer der PT Scientist GmbH.
Der Chef ist gelernter Informatiker und Jahrgang 1986. Die Apollo-Flüge kennt er nur aus historischen Berichten.
Wir sind an der Allee der Kosmonauten, was ein sehr positiver Zufall der Geschichte ist. Also wir haben unsere Städte hier nicht danach ausgesucht, aber wir sind natürlich sehr froh, dass es diese Adresse geworden ist.
Part-Time Scientists heißt das Unternehmen. Aber die 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein klares Ziel, dem sie viel intensiver nacheifern als in Teilzeit.
Wir wollen zum Mond. Und ja, können wir gerne mal reinnehmen, oder? Perfekt, dann kommen wir mal rein.
Das Unternehmen wurde vor mehr als 10 Jahren gegründet. Google hatte den Luna X-Preis ausgelobt. 20 Millionen Dollar sollte das Privatunternehmen bekommen, das es innerhalb weniger Jahre schaffen würde, ein kleines Fahrzeug auf dem Mond herumfahren zu lassen. Die gesetzte Frist war nicht einzuhalten. Der Preis ist Geschichte. Aber die PT-Scientists und ihr Ziel, zum Mond zurückzukehren, sind geblieben. Auch wenn das Unternehmen ausgerechnet kurz vor dem Apollo-Jubiläum einen Rückschlag einstecken musste. Investoren und Fördergelder liegen derzeit auf Eis. Die Firma musste einen Insolvenzantrag stellen. Aus dem, so sind die Raumfahrer überzeugt, werden sie gestärkt herauskommen.
Wir stehen jetzt hier gerade vor der dritten Generation unseres Mondraumschiffs Alina. Das ist einfach ein Modell aufgebaut, was wirklich ein Strukturmodell ist. Man kann das hier sehen, man hört hier mal so, das sind so die Geräusche, das ist so Carbonfaser, das sind die großen Treibstofftanks. Und der Rest ist halt viel Elektronik, Triebwerke und so weiter, die da dran sind. Und das ist das, was das Raumschiff am Ende dann zum Mond bringt, logischerweise.
Alina hat die Ausmaße eines Mittelklasse-PKWs. In einem Gerippe aus schwarzen, runden Stangen hängen die Tanks. Hier und da sind kleine blaue Würfel und in Goldfolie gehüllte Kästen zu sehen. Der Name ist die englische Abkürzung für Autonomes Lande- und Navigationsmodul.
Die Nutzlast bei unserem Raumschiff bei Alina sind knapp 300 Kilogramm. Wir können wirklich für Leute kommerziell Dinge zum Mond transportieren. Wir haben jetzt hier, jetzt ganz konkret, haben wir zum Beispiel Satellite Deployer dran, weil wir auch bei unserer ersten Mission 2 Satelliten im Mondorbit absetzen. Das ist auch was Spezielles. Wir haben aber sonst ganz viel Instrumente dabei, die auch direkt am Raumschiff dranbleiben. Das sind so kleine Cubes.
Robert Böhme und die PT Scientists aus Berlin sehen sich als Dienstleister für den Mondflug. Sie könnten Geräte für wissenschaftliche Experimente, Kameras, Strahlungsmessgeräte, Thermometer und vieles mehr nach oben bringen. Alina sorgt für die Stromversorgung und die Datenübertragung von und zur Erde.
Wir haben 2 Mondfahrzeuge dabei, die wir dann auch ausladen, mit denen wir am Mond rumfahren. Und da haben wir auch Hardware drin, die wir von Kunden dabei haben. Was wir da machen, da haben wir zum Beispiel einen Laser dabei, der kann Mondgestein schmelzen. Das ist halt ziemlich cool. Und ganz viele verschiedene Experimente verstecken sich quasi überall, entweder am Raumschiff oder in den Mondfahrzeugen. Und die bringen wir dann irgendwo hin. Oder wir lassen sie halt im Mondorbit raus.
Geht alles glatt, wird Alina die Mondforschung revolutionieren. Bisher war die Erkundung des Erdtrabanten großen, hunderte Millionen Euro teuren Spezialmissionen vorbehalten. Staatliche Agenturen flogen zum Mond, nicht aber Privatfirmen und schon gar nicht ein Forschungsinstitut wie etwa das Laserzentrum Hannover, das nun Material auf der Oberfläche des Trabanten untersuchen will. Doch Robert Böhme und sein Team haben mit Audi, Nokia und Vodafone starke industrielle Partner gewonnen, die in das Startup investieren und mit Mobilität und Kommunikation auf dem Mond ein Geschäft wittern.
Also wir haben halt hier, das sieht man, da sind ganz große Antennen dran, da steht Nokia drauf. Das kommt, weil wir mit den Nokia Bell Labs und Vodafone zusammen diese LTE-Lösung entwickelt haben. Und dann können wir quasi von dort aus, wenn das Raumschiff gelandet ist, wirklich so eine Basisstation aufmachen. Also dann kannst du, das ist jetzt wirklich kein Witz, das ist ganz ernst gemeint, das ist eine voll standardisierte Basisstation. Das heißt, sobald Alina da oben gelandet ist, könnte man jetzt mit seinem Handy hingehen, das einschalten und quasi nach Hause telefonieren.
Kunden, die auf dem Mond wissenschaftliche Messungen oder Fotos machen wollen, werden sich um den Transport der Daten keine Sorgen machen müssen. Alles, was auf der Erde über ein Smartphone zu verschicken ist, wird sich künftig auch vom Mond aus mitteilen lassen, so die Vision. Raumfahrt ganz einfach. Eine Art lunare Pauschalreise. Noch allerdings kurven die Rover nur durch die Mondlandschaft in der Halle.
Genau, was man jetzt noch zeigen kann, haben wir hier gleich nebenan, ist ein großer Sandkasten für Erwachsene, kann man sagen. Das ist jetzt ein 100 Quadratmeter Mond-Testbett. Das haben wir mit dem DLR aufgebaut. Hier befindet sich Lavasand aus der Eifel. Das ist so ein Spezialsand. Ich nehme jetzt mal so ein Mondrad hier. Das mache ich mal. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach einmal mit dem Rad hier über den Boden geschabt. Und was man hier sieht, jetzt ist direkt eine riesen Dunstwolke aufgestiegen. Und das ist Feinstaub Deluxe. Die Fahreigenschaften sind sehr, sehr ähnlich dem auf dem Mond. Das Problem ist nur, dass die Partikel so fein sind, sacken die immer runter.
Bedingungen fast wie auf dem Mond. Nach aktueller Planung wechseln die Rover in 2 Jahren das Gelände. Dann wird sich Alina mit einer Ariane 6 Rakete auf die Reise machen. Das Projekt des Berliner Start-up-Unternehmens gilt als so zukunftsweisend, dass längst auch traditionelle Raumfahrer wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, die ESA oder die Ariane-Gruppe an ihm beteiligt sind. Ziel des ersten Fluges wird das Tal von Taurus Littrow sein, wo 1972 die letzte Apollo-Mission gelandet ist. Dieser Sehnsuchtsort vieler Mondfans bildet das Panorama an der Rückwand des lunaren Sandkastens.
Wir haben hier überall so spannende Hintergrundbilder. Hier sieht man so eine große Leinwand, wo gerade unser Rover neben dem Landemodul von, ich glaube, das ist sogar Apollo 17, steht. Also so nah wollen wir nicht an das Landing Module ran. Wir werden so auf 220, 25 Meter rangehen. Genau auf der Distanz ist das Mondfahrzeug geparkt, also der Mondrover. Den werden wir uns sehr, sehr genau anschauen, aber wir werden ein paar richtig gute Aufnahmen machen. Wir halten uns aber vom Kern der Landestelle fern, weil wir wollen die nicht für die zukünftigen Generationen irgendwie ungewollt verschandeln.
Es wäre ein sagenhafter Coup. Die PT-Scientists wollen nicht irgendwo auf dem Mond landen, sondern auf den Meter genau an einem vorgegebenen Ort. Lohn der Mühe wären nicht nur atemberaubende Bilder. Auch wissenschaftlich-technisch wäre diese Mission sehr bedeutend. Denn bis heute ist völlig unklar, wie sich Klebeband, Kunststoffteile oder Aluminiumbleche an der Apollo-Landestelle nach fast einem halben Jahrhundert Herumstehen auf dem Mond verändert haben. Alina soll nachsehen, wie kosmische Strahlung und die zwischen plus und minus 150 Grad Celsius schwankenden Temperaturen dem Material zugesetzt haben.
All das sind unverzichtbare Informationen für den Bau eines Monddorfes. Harrison Schmidt, gelernter Geologe, gehört zu den letzten beiden Männern, die bisher auf dem Mond waren. Er hat gute Kontakte zu den PT Scientists und freut sich über die Wiederentdeckung des Mondes.
Oh, Apollo, you took all of your resources to the moon with you. You didn't use anything on the moon other than to collect the samples.
Bei Apollo hat man alles mitgenommen, was man zum Leben und für den Rückflug brauchte. Wir haben da oben nur die Proben eingesammelt, sonst nichts. Jetzt sollten wir eine Infrastruktur aufbauen, die zum Beispiel die im Mondboden vorkommenden Elemente nutzt. Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff ließen sich zur Herstellung von Treibstoff und anderem Gerät oder Nahrung nutzen. Nur so könnte man auf dem Mond unabhängige Siedlungen aufbauen.
So sehr das Moon Village auch Wissenschaftler, Astronauten und Raumfahrtmanager faszinieren mag, und egal wie stark gerade der politische Druck ist, bemannte Mondflüge sind keine Fahrten ins Blaue. Es dürfte eher 10 als 5 Jahre dauern, bis wieder Menschen und nicht nur automatische Sonden und Rover Spuren im Mondstaub hinterlassen und sich dauerhaft den lebensfeindlichen Bedingungen aussetzen. Fast überall auf dem Mond folgen auf 2 Wochen intensiver Sonnenstrahlung 2 Wochen bitterkalter Nacht. Einzige Ausnahme, die Mondpole. Sie trifft das Sonnenlicht nur streifend, mit bemerkenswerten Folgen, erklärt Planetengeologe Ralf Jaumann.
Wenn ich dort einen hohen Berg habe, dann ist der immer beschienen. Ganz egal, ob ich 14 Tage Tag oder Nacht habe. Diese hohen Berge gibt's, weil es gibt auch die tiefen Einschlagkrater, die haben Ränder. Und diese Ränder, die sind teilweise 3.000, 4.000 Meter hoch. Also dort scheint immer die Sonne. Jetzt ist das natürlich genau die Gegend, wo man hin will, weil dort muss man sich ja nur hinsetzen, dann einen Sonnenkollektor aufstellen und dann ist alles Problem gelöst.
Auf den Gipfeln des ewigen Lichts, wie Forscher diese Bergspitzen nennen, ist die Stromversorgung kein Problem. Und es wird nicht zu kalt. Und dank tiefstehender Sonne wohl auch nicht ganz so heiß wie sonst auf dem Mond. Der ideale Standort für ein Moon-Village.
Das ist das, worüber momentan alle nachdenken. Dort zu landen, dort Proben zu nehmen, Proben zu untersuchen. Ein großes Ziel dabei ist, zu sehen, was man eigentlich mit diesem Mondstaub und mit dem Zeug, was auf dem Mond rumliegt, machen kann, um ein Monddorf zu bauen. Welche Ressourcen stecken da drin? Was kann man davon verwenden, um auf dem Mond dauerhaft sich festzusetzen? Und möglicherweise auch, was kann man davon brauchen, was wir hier auf der Erde haben wollen oder haben könnten, was uns hier weiterhelfen würde.
Im Mondgestein sind offenbar Wassermoleküle gebunden. Vielleicht gibt es sogar wertvolle Rohstoffe. Doch ob es sich wirklich lohnt, wie manche Optimisten meinen, Bodenschätze vom Mond auf die Erde zu holen, ist angesichts der enormen Transportkosten fraglich. In jedem Fall lässt sich dort, kosmisch gesehen nur einen Katzensprung von der Erde entfernt, alles ausprobieren, was bei Expeditionen hinaus in die weiteren Tiefen des Alls notwendig ist, betont Europas Raumfahrtchef Jan Wörner.
Der Mond hat Wasser, das ist zum Beispiel auch schon für ein Testbett für die Zukunft. Wie kann man das Wasser dann aus dem Gestein herauslösen und damit zum Beispiel auch Wasserstoff zu gewinnen und Sauerstoff? Der Mond kann ein Sprungbrett sein, auch für die Reisen weiter in unserem Sonnensystem zum Mars oder wo auch immer hin.
Der Mond wird ein aufregendes Thema bleiben. Dafür sorgen schon die Chinesen, die womöglich noch Ende dieses Jahres mit einer robotischen Sonde Gesteinsproben zur Erde holen. Bisher waren erst 12 Menschen auf dem Mond. Sie alle waren weiße US-amerikanische Männer. Es wird nicht nur spannend, wann der 13. Mensch den Mond betritt. Es geht auch darum, wird es wieder ein US-Amerikaner sein oder ein Chinese? Wieder ein Mann oder erstmals eine Frau?
I cannot predict that.
So it's an open race.
I think it is, yeah.
Das könne er nicht vorhersagen, sagt der Apollo-Veteran Harrison Schmidt. Das Rennen zum Mond hält er für völlig offen. Tatsächlich lässt sich kaum sagen, ob die USA, China oder womöglich doch private Unternehmen die Nase vorn haben werden. Doch bei aller Euphorie treibt die Mondfahrer weltweit eine Sorge um. Schon einmal war ein Wettlauf recht schnell verpufft. Wird dagegen bei der Rückkehr auch nach dem 6. oder 20. Flug das Interesse am Mond anhalten? Oder gibt es nur einen kurzen Mondrausch? Dann würde das Moon Village schnell zur verlassenen Ruine. Und unser Trabant hätte wieder seine Ruhe, wie einst nach Apollo.
Mission Rückkehr, der neue Wettlauf zum Mond. Das war ein Feature von Dirk Lorenzen. Es sprachen Nina West und Markus Hoffmann. Verantwortlich für die technische Realisierung war Martin Eichberg, Regie führte Klaus-Michael Klingsporn und die Redaktion hatte Martin Meyer.